So, ja, dann herzlich willkommen zu unserer Lehrveranstaltung heute. Ja, wir hatten, um Sie noch mal zurückzuholen, wir hatten uns in der letzten Woche hatten wir begonnen, uns mit der Fragestellung zu beschäftigen, was ist denn eigentlich so Besonderes an der digitalen Ökonomie, an der digitalen Wirtschaft? Wir hatten losgelegt mit dem ganzen Thema digitale Güter. Ja, was ist denn, welche spezifischen ökonomischen Eigenschaften haben denn digitale Güter im Vergleich zu so einem physischen Produkt wie dem hier, was ich hier nun in der Hand habe. Und wir hatten uns dann im zweiten Schritt, und da haben wir uns dann relativ intensiv dann drum gekümmert, haben wir das Thema Netzeffekte besprochen. Und ja, ich frage einfach nochmal, um Sie hier noch mitzunehmen, Was sind denn eigentlich Netzeffekte? Was versteht man unter Netzeffekten? Ja, dann nehme ich mal in der Mitte. Ja. Ganz genau. Das wiederhole ich jetzt mal nicht, weil das hatten wir in der letzten Stunde ja schon aufgezeichnet für diejenigen, die in da sind. Also genau die richtige Antwort. Welche Typen von Netzeffekten haben Sie denn kennengelernt? Ja? Mhm. Ganz genau, auch sehr gut, prima. Und jetzt kann man ja sagen, das ist ja alles ganz schön, wenn wir uns hier mit dem Thema Netzeffekte über das Thema unterhalten. Was sind denn die wesentlichen Konsequenzen und Auswirkungen, die wir auf Märkten beobachten können, auf denen eben Netzeffekte existieren? Ja. Super, super. Und was kann das noch für eine Auswirkung haben, die Sie gerade geschildert hatten? War sehr gut, ja. Ja, genau. Konsolidierung auf wenige Anbieter. In der Literatur sagt man in der Regel, spricht man in der Regel von Winner-Takes-It-All-Märkten. Und wir hatten aber auch letzte Woche besprochen, dass das vielleicht in vielen Fällen, ich glaube, das kam von Ihnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gar nicht unbedingt nur ein einziger Winner sein muss, sondern dass wir so ein paar Beispiele auch hatten, wo wir gesagt haben, okay, da gab es zwar eine Konsolidierung, aber letztlich sind dann vielleicht doch zwei übrig geblieben. Also ich würde mal sagen, starke Player im ERP-Markt, das wären jetzt Oracle und SAP, die übrig geblieben sind. Oder wenn man sich so, ja, in Anführungszeichen, solche Marktplätze im Smartphone-Bereich anschaut, da wird uns natürlich einmal Apple einfallen, uns wird Android einfallen. Das sind ja auch so klassische Netzeffektmärkte, wo die Theorie jetzt erstmal sagen würde, das wird mittel- bis langfristig darauf hinauslaufen, dass wir nur noch einen Markt oder eine Plattform haben. Jetzt haben wir diese beiden schon eine ganze Weile nebeneinander. Also ich würde jetzt vor dem Hintergrund der Theorie der Netzeffekte würde ich jetzt auch so einen neuen Player, der in diesen Bereich rein will, nicht besonders hoch wetten, ja, dass er da irgendwie reinkommt. Aber im Moment ist auch nicht absehbar, dass Apple oder Android sozusagen diesen Wettbewerb gewinnt. Also vielleicht ist das tatsächlich so eine kleine Neuorientierung, die wir da haben, dass es so ein, zwei Anbieter dann gibt. Ja, ein weiterer Punkt ist, dass diese der Netzeffekte dazu führen, dass sich nicht immer der beste Standard durchsetzt. Ja, das war auch noch so ein Punkt, eben genau aus diesen von Ihnen auch schon genannten Login-Effekten kann es gut sein, dass ein nicht optimaler Standard sich letztendlich durchsetzt. Da gab es mal vor ein paar Jahren so, dass seitens der EU-Kommission wurde ja dieses Thema betrieben, da wurde Microsoft verklagt wegen Ausnutzung von Monopol, von der Monopolstellung. Hat das jemand von Ihnen so ein bisschen verfolgt, was da sozusagen passiert ist und was eigentlich der Hintergrund war? Ja, ich mache mal da hinten, ja. 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 Genau. Genau. Genau, sozusagen das Zusammenanbieten vom Betriebssystem und dem Internet Explorer, sagen Sie, genau richtig. Und darüber hinaus eben auch noch, dass es nicht nur für andere Browseranbieter wie Firefox schwierig war, in den Markt reinzukommen, sondern auch alle möglichen anderen Anbieter. Also denken Sie mal an die Anbieter, die jetzt versucht haben oder hätten, so ein Textverarbeitungsprogramm oder ein Tabellenkalkulationsprogramm oder so eine Alternative zu PowerPoint anzubieten. Das war natürlich für diese anderen Anbieter extrem schwierig. Jetzt könnte man ja aber noch ein bisschen anders argumentieren. Man könnte ja auch sagen, naja gut, dann ist es eben so. Und vielleicht fahren die Anwender und fährt die Welt ja gar nicht so schlecht damit, wenn wir so einen Produktanbieter haben mit Betriebssystem, mit allen möglichen Anwendungssoftware und Browser obendrauf, dann ist alles ja letztendlich kompatibel. Das Thema kennen wir ja, glaube ich, alle, wie wir hier sitzen, dass wir schon mal so mit verschiedenen Softwareprodukten rumgekämpft haben und die einfach nicht zueinander gepasst haben und die Übertragung von einem ins andere Format nervig war und uns elend viel Zeit gekostet hat. Man könnte ja auch argumentieren, okay, das ist gar nicht so schlecht für die Wirtschaft und die Nutzer, wenn alles aus einer Hand kommt. Was können Sie sich denn vorstellen, was die Europäische Union, also die Kommission, was die so gestört hat und wie die genau argumentiert hat? Was ist denn der vermutlich wirtschaftlich, also gesamtwirtschaftlich gesprochen, der ganz große Nachteil dieser Konstellation, wie wir sie da am Beispiel Microsoft hatten. Ja, fangen wir hinten an. Ganz genau. Das war haargenau der Punkt. Die Verhinderung von Innovationen. Wenn es denn nur noch einen Produktanbieter gibt, der eben solche Anwendungssoftware herstellt, dann wird man relativ schnell bequem und vielleicht kleine Startups, die irgendwelche spannenden Lösungen angeboten haben, sind halt dann an dem Problem gescheitert, dass sie eventuell nicht mehr kompatibel zum Betriebssystem waren und insofern hatten die es dann entsprechend sehr schwierig. Das ist genau der Punkt, den Sie genannt haben. Theoretisch hätte man ja noch argumentieren können, so ein klassischer Volkswirt hätte ja gesagt, ja, wir haben jetzt volkswirtschaftlichen Monopol vorliegen und da gibt es ja den Cournot-Preis. Ich frage mich nicht mehr genau, was es ist. Das ist verdammt lang her, ja. Aber das war irgendwie so der Gleichgewichtspreis im Monopol. Wenn es jetzt falsch ist, was ich sage, dann schneiden wir das mal gerade aus der Aufnahme wieder raus, bitte, ja. Und dass solche monopolistischen Strukturen eben dazu führen, dass letztendlich die Preise hochgehen. Das war im Fall Microsoft erwiesenermaßen nicht der Fall. Also die Preise, die die hatten für ihre Betriebssysteme, für ihre Anwendungssoftware, die sind also nicht hochgegangen. Aber es war genau der Punkt mit dem Thema Innovation. Ja, was wir uns jetzt mal anschauen, ist ein kleines Simulationsmodell. Und mit dem Simulationsmodell kann man sich mal veranschaulichen, wie eigentlich jetzt so zwei Technologien, zwei Standards auf so einem Netzeffektmarkt miteinander im Wettbewerb sind. Und man kann damit sehr gut zeigen, wie es häufig nur ganz kleine zufällige Ereignisse sind, ja, die dazu führen, dass sich eine Technologie bzw. ein Standard durchsetzt oder eben auch nicht. Und wir können damit auch zeigen, wie wir es hier auf der Folie haben, dass es eben zu so einem Login in eine inferiore Technologie kommen kann. Also inferiore Technologie heißt in dem Fall einfach eine aus technischer Sicht nicht optimale Lösung kommen kann. Genau, das im Folgenden dargestellte Modell zeigt anschaulich, wie der Wettbewerb zwischen zwei solchen Technologien stattfinden kann. Und wie immer das bei so einem Modell ist, es ist ein vereinfachtes Abbild der Realität. Und wir können danach ja sehr, sehr gerne die, oder sollten wir auch tun, die Annahmen, die dahinter stehen, diskutieren und vielleicht auch mal diskutieren, was herauskäme, wenn wir diese Annahmen eben ein Stück weit modifizieren würden. Also zunächst mal geht dieses Modell von Arthur davon aus, dass wir zwei Technologien A und B haben. Ja, und das könnten jetzt mal ganz abstrakt gesprochen, das könnten jetzt zwei verschiedene Breiten von Eisenbahnschienen sein, das könnten zwei verschiedene Betriebssysteme sein, das könnten zwei verschiedene soziale Netzwerke sein, wie beispielsweise einmal Facebook, einmal Google+, die irgendwie miteinander in Wettbewerb treten. Und für die es Netzeffekte gibt. Ne? Also zwei miteinander konkurrierende Technologien oder Standards, für die Netzeffekte diskutieren. Und wir haben zwei verschiedene Nutzertypen, die Arthur in seinem Modell R- und S-Akteure nennt. So hat er sie einfach genannt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob da irgendeine schlaue Bedeutung hinter R und S ist. Aber zwei verschiedene Akteure. Typen von Akteure, so. Und diese Typen von Akteuren, die unterscheiden sich jetzt dadurch, dass die R-Akteure grundsätzlich sagen, ihnen ist die Technologie A eigentlich lieber als die Technologie B. So grundsätzlich ist ihnen A lieber als B. Und das drücken sie in dem Modell so aus, dass sie sagen, für R-Akteure gilt, das ist dieser kleine Index R hier, dass der Basisnutzen, dass die Technologie A einen höheren Basisnutzen für sie hat als die Technologie B. Also AR nochmal, ist der Basisnutzen für die Technologie A aus Sicht des Akteurs R und so weiter und so fort. Also, für die R-Akteure gilt, sie präferieren A. Und das ist jetzt hier genau umgekehrt. Für die S-Akteure gilt, sie präferieren B. Das heißt, für diese S-Akteure, ich glaube, ich habe mich eben versprochen, also für diese S-Akteure gilt, dass die Technologie B für sie einen höheren Basisnutzen hat als die Technologie A. So. Weitere Annahme hier in dem Modell. Der Netzeffektnutzen wächst linear mit der Anzahl der Anwender. So, dann haben wir hier diese Modellvariablen nochmal in so einer Tabelle dargestellt. Also nochmal der Basisnutzen der Technologie A für R-Akteure ist AR. Der Basisnutzen für die Technologie B für die R-Akteure ist BR. Das mit den S-Akteuren ist genau andersrum, spare ich mir jetzt. NA ist die Anzahl der Nutzer der Technologie A und NB ist die Anzahl der Nutzer der Technologie B. Wir hatten ja gesagt, der Netzeffektnutzen wächst linear mit der Anzahl der Anwender und dementsprechend haben wir da so einen einfachen Koeffizienten in dieser linearen Funktion, die wir dann bekommen. Und der Grenznetzeffektnutzen der R-Akteure sei R und der Grenznetzeffektnutzen der S-Akteure sei S. So. Das sind jetzt erstmal sozusagen das Basissetting für dieses Modell, mit dem er zeigen will, dass wir einen Login auch durch Zufall bekommen. Das Ziel von dem Modell von Arthur ist jetzt so, wie ich es eben eigentlich schon einleitend gesagt hatte, dass das Modell zeigt, wie sich so eine Technologie mit am Markt durchsetzt oder auch nicht durchsetzt wenn Netzeffekte existieren. Und die grundlegende Idee ist, dass dieses ganze Modell auf einer Reihe von sukzessiven, also aufeinanderfolgenden Entscheidungen von zufällig hinzutretenden R- und S-Akteuren erfolgt. Das wird also praktisch so aussehen, wenn ich jetzt mal hier durch den Hörsaal hier so einen Schnitt machen würde und würde sagen, hier auf dieser Seite sind die R-Akteure, hier auf dieser Seite sind die S-Akteure, dass zunächst mal einer von ihnen ausgewählt würde, ja, ich würde sie meinetwegen auswählen, und sie würden dann sagen, also sie würden dann praktisch entscheiden, welche der Technologien setzen sie ein. Wenn Sie jetzt anfangen würden und sagen würden, weil Sie zur R-Gruppe gehören, sagen, nehmen Sie die Technologie A, hätte die Technologie A damit schon mal einen Nutzer. Und wenn ich dann Sie hinten fragen würde, würden Sie bei Ihrer Entscheidung, ob Sie A oder B nehmen, schon mal berücksichtigen, dass die Technologie A gerade eine erste Nutzerin hatte. Ne? Also so würde das Spiel dann praktisch durchgespielt werden. Ja. Annahmegemäß, und das ist jetzt eine Wiederholung, nur dass es allen vielleicht noch mal klar ist, haben die R-Akteure eine Präferenz für A, und zwar deswegen, weil für sie der Basisnutzen eben entsprechend höher ist. So, und so wie ich es Ihnen eben an dem Beispiel der beiden Kommilitonen gezeigt habe, gibt es nun jeweils hinzutretende Akteure, die jeweils entscheiden, ja, und sie entscheiden eben unter der Maßgabe, dass sie sagen, welche der beiden Technologien hat für mich denn den maximalen Nutzen. Das heißt, der R-Akteur würde die Technologie A entsprechend dieser einfachen linearen Nutzenfunktion bewerten. Das hier wäre der Basisnutzen. Vielleicht noch mal ganz kurz, weil das hatten wir eben nicht. Was ist ein Basisnutzen? Nochmal. Genau, der Nutzen unabhängig von den Netzeffekten, also unter der Annahme, dass kein anderer das nutzt. Genau. Das heißt, hier haben wir diesen Basisnutzen und hier dieser zweite Teil ist dann logischerweise der Netzeffektnutzen. Ja, und jeweils hier aus die R-Akteure würden eben die Technologie A dann so bewerten und die Technologie B würden sie so bewerten. Ne? Das sind jetzt nur die, diese Modellparameter. So. Dann passiert laut dem Simulationsmodell von Arthur so mehr oder weniger das Folgende. Also das hier ist so eine Art Zeitstrahl. Hier haben wir dran geschrieben die Anzahl der Adoptionen, aber wie gesagt, das ist so ein dynamisches Modell, dass auch wenn der Index T jetzt hier nicht dran ist an den Modellparametern, wo praktisch hier ein Akteur die erste Entscheidung trifft. Und wenn wir jetzt hier in diesem Zeitpunkt 0 praktisch, würde ich sagen, okay, einer von Ihnen muss jetzt mal was sagen, ja, also wen er denn nimmt. Und ich bleibe mal hier dabei, das ist die S-Gruppe hier, würde mal einen aus der S-Gruppe befragen. Weil es noch keine Nutzer gibt, wird er oder sie sagen, okay, ich nehme B. Und dann haben wir hier schon mal einen entsprechenden Nutzer für B. Wenn man dann ein paar aus den R-Akteure befragt, geht es hier ein bisschen in diese Adoption von A rein. Und so kann sich das hier mal hier durchpendeln. Die Aussage von dem Modell ist nun, dass praktisch in diesem Bereich hier kann es vorkommen, oder wird es in der Regel vorkommen, dass einzelne R-Akteure A wählen und die S-Akteure B wählen. Aber wenn hier eine bestimmte Schwelle überschritten wird, und schauen wir uns doch einfach mal diesen Punkt an, wo ich hier die Maus hingelegt habe, da gilt nun, dass ab diesem Punkt beide Akteursgruppen, also sowohl die R- als auch die S-Akteure, die Technologie B wählen. Ja, und wenn es dann erstmal hier unten ist, dann bleibt es praktisch bei B. Und das ist so die Art und Weise, wie sie den, wie Arthur den Login dann erklärt in eine Technologie. Hier jetzt ohne Aussage darüber, ob es eine inferiore Technologie ist oder nicht. Wie würden Sie denn diesen Punkt, ich bleibe mal mit dem Mauszeiger hier, wie würden Sie den denn verbal beschreiben? Also nach dem Motto, was passiert denn hier? Warum wählen denn hier beide Akteure die Technologie B? Ja, schön, viele, viele Meldungen. Ich nehme mal Sie da hinten, Sie waren noch nicht dran. Ja,
ich
Perfekt, ganz genau richtig. Also hier passiert Folgendes, man muss mit den A's und B's und den R und S wirklich aufpassen hier. Also hier passiert Folgendes, dass die S-Akteure weiter B wählen, ist glaube ich klar, aber die R-Akteure wählen hier jetzt auch B, und zwar deswegen, weil für sie der Netzeffekt nutzen der Technologie B, der mittlerweile da ist, den komparativen Vorteil, den die Technologie A beim Basisnutzen im Vergleich zu B hätte, sozusagen überkompensiert. Ja, das ist dann sozusagen das, was ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt, aber ich glaube schon. Ja, das ist also genau der Punkt, an dem das eintritt. Ja, und das Modell hier zeigt auf diese Weise, finde ich, ziemlich anschaulich, wieso auf so einem Netzeffektmarkt es letztendlich dazu kommt, dass eine Technologie zum Schluss sozusagen als Gewinner herauskommt. Was sagen Sie denn zu dem Modell? Ist ja nicht von mir entwickelt worden, insofern können Sie da jetzt durchaus Ihre Kritik äußern. Was sind sozusagen, was würden Sie denn also als Stärken und was würden Sie als Schwächen darstellen? Ja. Ja, richtig, ganz genau. Die Annahme des linearen Nutzens ist sicherlich in vielen Fällen nicht ganz realistisch. Vor allen Dingen ja auch deswegen, weil, ja, wenn Sie sich so eine Technologie vorstellen, dann ist es ja wahrscheinlich immer dann besonders interessant, wenn Sie vielleicht so in Ihrem bekannten Freundeskreis, dass die diese Technologien auch nutzen, und dann ist es Ihnen vielleicht egal, wenn jemand, der, keine Ahnung, irgendwo sonst in Timbuktu oder sonst wo lebt, diesen Standard nutzt oder nicht. Also diese Frage der Linearität, würden wir schon mal ein dickes Fragezeichen dran machen? Ja? Mhm. Ja, wir haben die Annahme drin, dass es einen Basisnutzenunterschied gibt, wobei diese Annahme, die könnten wir, glaube ich, relativ leicht im Vergleich zu diesem linearen Nutzen relativ leicht reinbringen, weil das Modell ist allgemeiner, ja, sodass wir das Ding auch rechnen könnten. Genau, lass uns mal nachdenken. Wir könnten das Modell, glaube ich, genauso verwenden, wenn wir sagen würden, der Basisnutzen ist 0 bei beiden Technologien. Was würde dann passieren? Genau, ganz genau. Sehr schön. Der Erste würde entscheiden, wenn der Erste A sagt, ist A. Genau, sehr gut. Ja? Okay. Ja. Auch ein sehr guter Punkt, so die Annahme, dass die Gruppen gleich schnell reinkommen. Wie könnten wir denn dieses Problem in dem Simulationsmodell abbilden? Und ich muss dazu jetzt nochmal eine andere Frage stellen, bevor wir dann drauf eingehen, wie wir das Modell gegebenenfalls modifizieren könnten. Was ist denn an dem Modell, ich habe die ganze Zeit vom Simulationsmodell gesprochen, was ist denn daran eigentlich Simulation? Genau. Also da werden die Modellparameter mit Basisnutzen, Netzeffektnutzen werden gesetzt, ja? Die sind einfach als deterministischer Wert angenommen. In dem, was in dem Modell Simulation ist, ist, dass die praktisch so einen Zufallsgenerator angeworfen haben, in welcher Reihenfolge jetzt die R- und die S-Akteure dran sind. Ja. Also dann beispielsweise startet das Modell dann eben sozusagen mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit, wird als erstes ein R-Akteur gezogen und so weiter und so fort. Und so könnte man dann, wenn man wollte, das dann vielleicht auch in das Modell reinbringen, was Sie gesagt hatten. Also wenn man davon ausgehen, dass vielleicht die R-Akteure ja irgendwelche Innovationsführer sind oder weiß der Kuckuck, wie man die nennen will, dass man in einem ganz einfachen Ansatz sagen würde, okay, jetzt ziehen wir erstmal zu Beginn mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit zum R-Akteur. Guter Punkt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Erst Sie, dann Sie. Genau, wobei, also ich stimme Ihnen in allen Punkten zu, wobei das genau eine Aussage von dem Modell ist. Also es ist, die Aussage ist, dass es da solche, das ist eine Theorie, die auch so ein Stück weit aus der Soziologie kommt, dass es da eine sogenannte Pfadabhängigkeit gibt. Ne? Und Pfadabhängigkeit in dem Fall deswegen, der Pfad ist praktisch die Entscheidung der einzelnen Player, und wenn jetzt sieben von Ihnen beispielsweise sich für A oder B entschieden haben, dann ist das so der Pfad, und so ist es dann eben passiert. Und die Theorie der Ökonomen und der Soziologen sagt an der Stelle, dass diese Pfadabhängigkeit zufallsbedingt ist, auch im realen Leben, und dass es nicht prognostizierbar ist, was letztendlich dabei rauskommt. Also das Modell, das ist ein guter Punkt, das Modell ist jetzt nicht dafür da, dass man sagt, wir prognostizieren jetzt, dass sich eine bestimmte Technologie A oder B durchsetzt, sondern es ist tatsächlich dazu da, dass man sich versucht zu veranschaulichen, wie so eine Technologie sich entsprechend durchsetzen kann oder auch nicht. Das ist noch eine wichtige Unterscheidung. Das ist kein Prognosemodell, eher so ein erklärendes Modell, was warum passieren kann. Das waren Sie, glaube ich, noch. Ja. Gut. Genau, ja. Ja, genau, sehr gut verstanden, ja. Ja. Das wäre eine Sache, die man sozusagen noch einbauen können sollte, wenn beispielsweise Updates gibt mit vielleicht Inkompatibilitäten oder was weiß ich was, dass das auch noch was ändern kann, ja? Punkte. Ein wichtiger fehlt mir noch. Gehen wir nochmal zurück. Wir hatten in der letzten Stunde hatten wir uns unter anderem unterhalten über so Fragestellungen wie wer wird denn so der als Gewinner auf den ganzen sozialen Medienmärkten rauskommen. Ne? Also die Fragestellung, wird Facebook, klar, dass es da Netzeffekte gibt, wird Facebook sozusagen marktbeherrschend bleiben oder werden die vielleicht abgelöst werden? Wenn Sie mal an so eine Fragestellung denken, was fehlt denn da oder welche Annahme ist denn, um diese Frage zu behandeln, sozusagen so restriktiv, dass wir es gar nicht tun können? Geht in die Richtung, was ich meine. Also Kommilitone sagt, das Modell geht davon aus, dass irgendwann sozusagen eine Technologie gewinnt und dann hat sie das, dann ist das für immer passiert. Davon geht das Modell aus. Aber so die Annahme, es gibt eine Annahme da drin, die sozusagen diese Diskussion, diese Behandlung der Thema, des Themas, was passiert auf so diesen Online-Social-Network-Märkten, erschwert, ja, oder genau, einmal so, genau, Sie und dann Sie noch. Ja, das geht alles genau in die Richtung rein. Genau. Das stimmt alles. Was ich habe, ist noch fast ein bisschen trivialer. Okay. Ja, ja. Ja, finde ich, ist auch ein sehr guter Punkt, aber es wird irgendwie more and more sophisticated hier. Ich habe es noch viel einfacher. Ja. Genau, das ist ein guter Punkt. Geht alles in die richtige Richtung. Also was Sie daraus schon mal lernen sollen aus der Diskussion, ist einfach, wenn man so ein Modell entwickelt, ja, wie man sich dann Gedanken über die Fragestellung macht, welche Annahmen stopfe ich da denn rein. Und was an Annahmen drinsteckt, die es uns sehr schwer macht, so eine Fragestellung zu behandeln, wie beispielsweise wird Facebook letztendlich immer der Sieger bleiben. Mhm. Genau, es gibt zwei Technologien, es tritt keiner hinzu, das ist auch schon wieder komplizierter, als ich gedacht habe. Aber es stimmt alles, was Sie sagen. Ne? Wir haben da ja die Entscheidung drin, dass sich alle Leute entweder für A oder B entscheiden können. Mhm. Auf der einzelnen Ebene. Ne? Aber wenn wir soziale Netzwerke nehmen, dann hindert uns ja keiner, neben Facebook uns auch noch bei Google Plus oder sonst wo anzumelden. Und dann habe ich praktisch beide Technologien. Und dann das Modell, das gehört zu den ganz, ganz häufig zitierten Papern in der Ökonomie. ist auch schon ordentlich alt, ja. Und das war dann praktisch, durchaus ist das, hat das, finde ich, eine recht gute Gültigkeit, wenn man wirklich aufgrund von hoher Kosten sich nur entweder für den einen oder den anderen Standard entscheiden kann. Dann hat das, finde ich, eine ganz gute Trefferquote und mit all den Erweiterungen, die Sie sich ausgedacht haben, was ich sehr gut und sehr kreativ fand, ne? Aber in dieser neueren Welt kann man sich ja problemlos mal bei mehreren sozialen Netzwerken anmelden oder ich kann Kunde bei mehreren Cloud-Anbietern sein und das ist da eben nicht drin, ne? Und da wäre die Modellanpassung dann schon ein bisschen heftiger, ne? Um sich zu überlegen, wie macht man das denn jetzt eigentlich, ne? Aber sehr gute Diskussion, Dankeschön. Okay, durch Zufall. So, wir hatten uns bislang, gekümmert um das Thema einseitige Netzeffekte, also ohne dass wir das jetzt explizit gesagt haben. Was es darüber hinaus gibt, sind sogenannte zweiseitige Netzeffekte. Und da ist das Besondere, dass sich diese zweiseitigen Netzeffekte faktisch immer um eine Plattform herum bilden. Und so ein Beispiel wäre jetzt vielleicht so eine Plattform wie Android und die beiden Gruppen bei Android, die sich darum dann bilden. Welche Gruppen wären das? Ah ja, genau, richtig. Ja, genau. Das war eine sehr schlaue Frage, wenn die Antwort da auf dem Slide drauf steht. Dankeschön. Ja, genau, also genau wie es auf unserem Slide steht, wir haben auf der einen Seite haben wir die App-Entwickler und auf der anderen Seite haben wir die Kunden. Und die Netzeffekte, die zweiseitigen, wird man jetzt wie folgt beschreiben. Je größer die Anzahl der Mitglieder der Gruppe 1 sind, umso interessanter ist es auch für die Gruppe 2, rund um diese Plattform aktiv zu sein. Und umgekehrt, je größer die Anzahl der Leute in der Gruppe 2 sind, umso attraktiver ist es eben auch für die andere Gruppe dabei zu sein. Ne? Also App-Entwickler, Kunden oder was wir da auch irgendwo gefunden haben, dass irgendwelche Dating-Plattformen im Internet, je mehr Frauen da sind, umso interessanter ist es für die Männer und umso mehr Männer da sind, umso interessanter ist es auch für die Frauen. Also gerade im B2C-Sektor haben wir eben hier, ist das so einer der naheliegenden Beispiele. Es gibt aber auch, einfach für Sie mal nur als Info, das Chart brauchen wir uns nicht im Detail vielleicht anzuschauen, das ist aus einer Arbeit von dem Christoph Burkhardt, gibt auch genau dieses Thema zweiseitige Netzeffekte und Plattformen im B2B-Sektor. Und das ist ganz, ganz schöne Beispiel hier, ist die Firma Salesforce. Vielleicht einfach, um mal noch so ein Gefühl zu bekommen. Wer von Ihnen kennt die Firma Salesforce und weiß, was die machen? Also relativ wenig. Also Salesforce ist wahrscheinlich so der führende Cloud-Computing-Anbieter im Business-to-Business-Geschäft. Den Namen sollten Sie einfach mal kennen. Und die machen insbesondere Software, also wie gesagt Cloud-Software zum Thema Customer Relationship Management, abgekürzt CRM. CRM steht für Customer Relationship Management Software und mit einer solchen Software handeln sie praktisch die ganzen Prozesse und Abläufe an der Kundenschnittstelle. Das könnte also beispielsweise sein, irgendwelche Auftragsverwaltungen oder Erinnerungsfunktionalitäten, wann spreche ich den Kunden wieder an, kann auch Projektmanagement-Tools beinhalten, also alles an der Kundenschnittstelle. Und in diesem Segment Business-to-Business Cloud, wie gesagt, weltweit die Nummer 1, da versucht die SAP praktisch nachzuziehen. Und was die unter anderem haben, die Firma Salesforce, und deswegen haben wir sie hier jetzt behandelt, die haben auch eine Plattform, wo sie es anderen Softwarefirmen oder auch einzelnen Entwicklern ermöglichen, Apps anzubieten, die praktisch komplementär zu dieser Salesforce-Plattform funktionieren. Und was Sie hier sehen, so auf der Ordinate, sind dann die Anzahl der verschiedenen Applikationen, die eben für diese Cloud-Plattform dann entwickelt worden. Das ist genau das gleiche Prinzip, was Sie bei Android oder im App Store haben, nur hier für den Business-to-Business-Sektor. So, das waren so Thema Netzeffekte, Thema spezifische Eigenschaften digitaler Güter. Das war so praktisch das erste Kapitel der Veranstaltung. Und in dem zweiten wollen wir uns jetzt kümmern, so ein Stück weit um das Thema Folgen der Digitalisierung. Und was wir heute machen werden, wir werden uns zunächst mal das Thema so Konvergenz der Medien anschauen. Und dann werden wir uns zweitens noch anschauen, wie Daten letztendlich Stück für Stück zu so einer Art Währung im Zeitalter der Digitalisierung werden. Fangen wir mal mit der Konvergenz an. Und so eine Art Grundvoraussetzung, Grundprämisse für das Thema Konvergenz ist, dass digitale Güter, also neben der Tatsache, dass die variablen Kosten gering sind, neben der Tatsache, dass sich digitale Güter beliebig vervielfachen lassen, hatten wir auch und zwar ohne Qualitätsverluste, haben digitale Güter noch eine andere Eigenschaft, nämlich es ist sehr einfach, Bündel und Versionen von ihnen herzustellen. Wenn Sie jetzt mal ein paar Beispiele nennen sollten, was für Beispiele würden Ihnen denn einfallen, so nach dem Motto, wenn ich Sie frage, nennen Sie doch mal ein paar Beispiele, warum digitale Güter besonders dafür geeignet sind, zu bündeln, gebündelt zu werden oder Versionen herzustellen. Was würden Sie denn denken? Ja. Sehr gut. Sehr gut, das ist schon mal so ein schönes Beispiel für eine Bündelung, wenn wir sagen, hier die Microsoft-Produkte. Ich weiß nicht, erst die, dann sie. Mhm. Ja. Ja, genau. Also wäre auch wieder so, dass vielleicht das Microsoft Office ein Produkt, das mittlerweile klassische, ne, sind kompatibel zueinander, lässt sich deswegen gut als Bündel anbieten. Ja, gut. Ja, Sie hatten, glaube ich, noch eine Meldung. Das gibt es vielleicht auch, ja. Aber nee, auch trotzdem, gute. Das ist ein guter Punkt, ja? Ja. Aha. Gut. Ja, gut. Genau, lassen Sie uns mal genau noch jetzt mal das Thema, weil Bündelung hat mir sehr gut gefallen, alles. Jetzt mal genau nochmal zum Thema Versionierung kommen. Da hast du schon gut den Schritt gemacht, ja? So im Softwarebereich gerade, ne? Also schönes Beispiel im Softwarebereich. Wenn man, ich wiederhole es einfach mal, hat mir sehr gut gefallen, wenn man erstmal ein volles Programm mit allen möglichen Funktionalitäten entwickelt hat, dann ist es relativ einfach, so ein paar Funktionen schlicht und ergreifend weg, rauszulöschen, um dann sozusagen verschiedene Versionen anzubieten. Vielleicht nochmal ein bisschen off-topic, aber ich nehme Sie sofort dran. Das passiert ja relativ oft, ne? Dass dann der Anbieter da vielleicht die eine oder andere Funktion dann schlicht und ergreifend dann abstrippt von so einer Software. Hab jetzt eine rein BWL-Frage, warum machen die Anbieter das dann? Was ist denn sozusagen die Idee dahinter? Ich bin so sehr bescheuert, da ein bisschen was abzu... sehr viele Hände gehen hoch. Einer von Ihnen drei. Genau. Also es geht um eine praktisch um eine intelligente Abschöpfung der Zahlungsbereitschaften. Wenn Sie irgendwelche Leute haben, die haben Kohle und die haben eine hohe Zahlungsbereitschaft, die kaufen sich dann die Software, die alles kann. Ja? Aber wenn Sie daneben vielleicht noch Studenten haben oder wen auch immer, der jetzt nicht so viel Geld hat, bedienen wir vielleicht damit dann auch noch diejenigen, die etwas weniger haben. Genau. Das war alles, da waren vorhin ein paar Meldungen, wollten alle das Gleiche sagen, war alles richtig. Genau. Wobei ich gerade genau super Punkt, wie Sie das mit Adobe angesprochen haben, wobei mir gerade klar geworden ist, dass man hier bei den Begriffen noch ein Stück weit unterscheiden muss, dieses Versionierung, so wie Sie es gesagt haben, kann sein, kann es zum einen sich darum handeln, dass eben ja, wie man so sagt, verschiedene Versionen eines Softwareprodukts 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 angeboten werden. Aber unter Versioning wird auch bezeichnet, eben was wir vorhin so implizit diskutiert haben, dass zeitgleich verschiedene Versionen eines Produkts angeboten werden. Vielleicht eben so eine Standard Edition oder eine Professional und eine Halb Professional, was weiß ich, Edition. Insofern ist das Wording hier ein bisschen doppelt. Da muss man aufpassen, dass man nicht aneinander vorbeispricht. Aber alles das, was Sie gesagt haben, war absolut richtig. Ja, und Konvergenz in dem Kontext bezeichnet einfach das Zusammenwachsen von Medien, Telekommunikation und Informationstechnologie. Und hier dann einfach so eine Begriffsdefinition aus dieser Medienwelt. Heißt, ein Konvergenzprodukt ist ein Bündel von mindestens zwei digitalen Technologien, die gemeinsam in einer Einheit, beispielsweise in einem Smartphone oder so, integriert sind. Hier sind ein paar Folgen dieser Konvergenz, und zwar einmal für Nutzerinnen und Nutzer oder Konsumenten, wie es hier steht, und einmal für Anbieter. Konsumenten, das kennen wir mittlerweile auch schon seit einigen Jahren, ist es der Vorteil der zunehmenden Mobilität. Wir haben unser Smartphone dabei und haben vielleicht hier persönliche, irgendwelche persönlichen Dateien und Daten, Musikbilder, Texte, was weiß immer, irgendwo in der Cloud hochgeladen, können die sozusagen permanent und überall nutzen. Wir haben weniger Technologien, hier das einfaches, schönes Beispiel ist, wir haben ein Smartphone und vor ein paar Jahren hatten wir vielleicht stattdessen einen MP3-Player, eine Digitalkamera und ein Mobiltelefon dabei. Das hatten Sie schon genannt, diesen Punkt fand ich sehr gut vorhin, sozusagen hier Kauf von Produktkomponenten eines Bündels, die man separat vielleicht nicht gekauft hätte, also vielleicht hätten wir selbst keine so hohe Zahlungsbereitschaft für eine in Smartphone integrierte Kamera, also zumindest nicht in dieser Qualität, keine Ahnung, gibt es viele tausend andere Beispiele. Vorhin hatten wir, glaube ich, das Beispiel mit dem Microsoft Office, wo jemand von Ihnen gesagt hatte, naja, man kauft sich das Paket, obwohl man vielleicht Access allein als Datenbank sich nicht geholt hätte. Auch für die Anbieter ändert sich unheimlich viel. Und mit der Folge, dass viele eben ihre Kompetenzen erweitern oder erweitern müssen, beispielsweise durch Zukäufe. Hier Anwendungsbeispiel Mobilfonhersteller benötigt Know-how in Kameratechnologien, könnte man sich beispielsweise vorstellen. Aber das geht natürlich viel weiter. Also ich würde mal behaupten, dass es mittlerweile nur noch ganz, ganz wenige Unternehmen gibt, auch so im klassischen Sektor, die ohne Know-how im ganzen Gebiet Digitalisierung der Geschäftsmodelle zurechtkommen. Also es ist viel, viel breiter eigentlich noch die Diskussion, als hier auf dieser Folie draufsteht. Oder natürlich auch Konkurrenz zwischen bislang getrennten agierenden Märkten. Ja, also Unternehmen haben bislang auf getrennt agierenden Märkten agiert und das ist nun nicht mehr so. Also hier so ein Klassiker, auch so aus dem Smartphone-Bereich, so ein Anbieter wie TomTom, der Navigationsgeräte hergestellt hat und der natürlich jetzt mittlerweile auch mit einer iPhone-Navigation, mit Google Maps und was weiß ich, was allem letztendlich konkurriert. Oder denken Sie an so einen Anbieter wie Amazon. Das ist ja fast so, dass wenn jemand eine Frage stellen würde, wenn ich so sagen würde, was macht denn Amazon eigentlich nicht? Ja? Da wird man wahrscheinlich erstmal eher ins Stocken kommen, sobald man irgendwas einfällt, ja, dann wird man sagen, oh, vielleicht bieten sie das aber mittlerweile auch schon an. Ne? Also es ist ja nicht mehr die Frage, was macht Amazon, es ist ja fast eher die Frage, was machen sie nicht. Ne? Oder Google ist ja auch ähnlich, ne? Die machen ja auch sozusagen in den verschiedensten Bereichen sind die aktiv. Und dass sich dann eben auch gerade die traditionellen Unternehmen eben zu Recht mittlerweile auch ständig die Frage stellen, wie sieht eigentlich mein Geschäftsmodell aus und wie steht das in Relation zu dem, was vielleicht die einen oder anderen Anbieter aus dem Internet- und IT-Bereich zukünftig tun werden. Ja, hier das Thema, das nur zwei Folien hier zu der, was hier steht, Consumer Cloud. Wir werden auf das Thema Cloud Computing in dieser Veranstaltung noch später im Rahmen dieser Veranstaltung noch ausführlich eingehen. Ich weiß gar nicht, mach's jetzt hier vielleicht erstmal relativ kurz. Ich glaube, wenn wir uns einfach mal diese Folie hier anschauen, brauche ich hier jetzt erst eigentlich das jetzt gar nicht mal noch so groß, dann sozusagen Bullet Point für Bullet Point vorlesen. Was mich nur in der letzten Zeit bei dem ganzen Thema Cloud Computing und auch Social Media, was ich relativ spannend fand, das geht dann so in die Richtung Sicherheitsbedenken oder Bedenken in die Sache Privacy. Aus irgendwelchen Gründen hatte ich in den letzten Monaten sehr, sehr viele internationale Kontakte. Das war also USA, das war Kanada, das war Israel, das war Russland, das war Hongkong und noch so ein paar andere. Und da wir uns ja in unseren Forschungsarbeiten relativ intensiv mit dem Thema IT-Security und Privacy auch beschäftigen, und zwar beides natürlich dann als Wirtschaftsinformatiker so stärker aus einem ökonomischen Blickwinkel, habe ich auch mit all diesen, hauptsächlich Kollegen waren das, hauptsächlich aus der Wissenschaft, waren aber auch der ein oder andere Praktiker dabei, habe ich mich einfach über die Fragestellung unterhalten, wie seht ihr denn in euren Ländern dieses ganze Thema Sicherheit und das ganze Thema Privacy und das Thema NSA und das Thema Edward Snowden, um mal sozusagen die ganzen Worte hier so mal darzustellen. Und da ist also relativ schnell klar geworden, dass in den genannten Ländern diese in der Bevölkerung die Sicherheits- und Privacy-Bedenken deutlich geringer sind, als das hier bei uns in Deutschland der Fall ist. Also, da war ein großer Unterschied. Und da dachte ich mir, okay, es ist vielleicht in Europa ein bisschen anders als in vielen anderen Teilen der Welt. Und dann war ich durch Zufall vor ein paar Wochen nochmal in Holland und da hatte ich mit zwei Softwareunternehmern dann zu tun. Und da habe ich die auch mal gefragt, sag mal, wie seht ihr denn das, dieses Thema? Und da war die Antwort dann eine Zeitung, so Page 17, ja, also wird auf der Seite 17 abgehandelt. Und da habe ich gedacht, oh, ja, vielleicht nicht nur ein europäisches Phänomen, vielleicht noch ein etwas kleineres Phänomen. Ne? Wiewohl, ich sagen muss, wenn ich war gerade in den USA, da geht es auch so jetzt los, dass es die ersten Umfragen gibt, so in der viel gelesenen USA Today, war so auf dem Titelplatz eine Umfrage, okay, so und so viel Prozent der US-amerikanischen Bevölkerung machen sich jetzt Sorgen um ihre Daten. Wie sehen Sie denn das Thema? Denken Sie, das ist sozusagen, machen Sie sich da Sorgen? Weil ich würde mal vermuten, dass die meisten von Ihnen Dropbox oder irgendwelche anderen Cloud-Angebote nutzen. Machen Sie sich da Sorgen oder gehen Sie da selektiv vor, so nach dem Motto, bestimmte Sachen tue ich rein, bestimmte Sachen tue ich nicht rein, würde mich einfach mal interessieren, ja? Mhm. Ja, spannend, ja, okay. Sie hatten, glaube ich, auch noch mehr. Also praktisch jetzt so zwei Wortmeldungen, die so in eine ähnliche Richtung gehen, so nach dem Motto, es gehen beide selektiv vor und sagen einmal vielleicht in ein Angebot wie Own Cloud oder gleich auf irgendeine externe Platte. Ja. Mhm. Genau. Dass es schon gut geht. Ja. Ja. Mhm. Ja, okay, gut, gut. Ja. Ja. Okay, nach dem Motto, wenn einer, nur damit ich es richtig verstanden habe, nach dem Motto, wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, politisch in eine bestimmte Richtung tickt, in welche jetzt auch immer, und sich dann auch nur Nachrichten nur noch konsumiert, die genau in diese Richtung gehen, dass er dann vielleicht auch gar nichts mehr anderes vorgesetzt bekommt. Ja, ja, okay. Gut, gut, ja. Erst Sie, dann Sie, ja. Aha. Ich mach gleich mal schlag gleich mal eine Brücke zu einem Thema, was wir entweder nachher oder nächsten Dienstag behandeln werden. Das, was Sie beschreiben, da gibt es einen Begriff dafür, das nennt sich Privacy Paradoxon. Und das Privacy Paradoxon sagt genau das, was Sie beschreiben, nämlich dass, wenn wir jetzt eine Gruppe von Menschen befragen und befragen, wie wichtig ist euch denn das Thema Privacy eigentlich, ja, da sagen sie alle, oh, das ist also das Allerwichtigste überhaupt, ja, direkt nach Essen und Trinken, ja, so ungefähr. Ne? Aber wenn man sich dann genau anschaut, wie sich diese Leute verhalten, die gerade gesagt haben, es ist mir unheimlich wichtig, dann sehen sie, dass beispielsweise E-Mails nicht verschlüsselt werden und dass auch komische Webseiten angefahren werden und das alles. Also das so das Lippenbekenntnis, das einerseits das, was sie sagen, und das Handeln deutlich auseinandergeht. Werden wir, wie gesagt, in der Veranstaltung noch haben. Ja. Ja, genau, ganz genau. Da war noch eine Meldung, ja. Mhm. Ja. Ja, genau. Also was ich ganz, ganz, ganz spannend fand, wer Zeit und Lust hat, kann das ja mal auszuprobieren. Also es gibt für den Firefox-Browser, vielleicht kennt es der eine oder die eine andere von Ihnen, für den Firefox-Browser gibt es eine App, die nennt sich Collusion. Also geschrieben Collusion. Wenn Sie sich die mal sozusagen runterladen und im Firefox-Browser starten, die macht Folgendes. Die stellt Ihnen dar, von welchen Datenfirmen, ich weiß, ich habe jetzt keinen guten Begriff dafür, also praktisch Datensammler, das sind eigentlich Datensammelfirmen, Sie gerade beobachtet werden. Also wenn Sie beispielsweise auf spiegel.de gehen, und haben dann diese Collusion-App am Laufen, dann sehen Sie, dass 12, 15, das ist so die Größenordnung, die herauskommt, von diesen beauftragten Datensammlern Sie gerade verfolgen. Und wenn Sie dann weitergehen, auf bild.de beispielsweise, dann kommen nochmal 12 weitere dazu, und wenn Sie auf eine dritte Webseite raufgehen, kommen nochmal 15 dazu, so ungefähr. Und das ist auch schön grafisch dargestellt, und das mache ich in externen Vorträgen ganz gern, das kommt immer ganz gut an. Und was immer besonders gut ankommt, ist, wenn Sie dann in den Browser reingehen, ja, und sagen, privater Modus, ja, also privates Surfen ab jetzt, ja, rufen die App wieder auf, ja, und es hat sich so gut wie nichts geändert. Ne. Also das ist einmal ein ganz guter Effekt. Und was vielleicht auch, hilft es auch so ein bisschen, wenn man sich das mal mit dieser App anschaut, auch mal die, wie ich denke, ja, bisschen verengte Diskussion um dieses Thema Privatsphäre auch weg von denen, ich überzeichne es mal ein bisschen, bösen Amazon, böse Facebook, böse Google, ja, das ist sozusagen in der Gesamtbevölkerung angekommen. Ja, das sind aus Sicht der Gesamtbevölkerung böse Datensammler sozusagen. Ja, dass es nicht nur diese sozialen Netzwerke sind und diese großen amerikanischen Firmen, die solche Daten über Nutzerinnen und Nutzer sammeln, sondern dass es praktisch das gängige Modell ist für Seiten, die sozusagen im Netz sind, die werbefinanziert sind und die wir sozusagen frei ansurfen können. Denn das ist sozusagen, wenn ich, keine Ahnung, an Golfrunden mit meinen Kumpels oder Leute, mit denen ich das erste Mal zusammen golfe, mit denen man sich dann so unterhält, und die schimpfen alle auf Facebook wie sonst was. Ja. Und je älter, umso mehr schimpfen sie. Das ist tatsächlich so. Ne? Aber dass ansonsten, dass es gängige Praxis eigentlich ist, wenn wir, egal auf welche Website wir gehen, dass es irgendwie nicht so angekommen ist. Ja. Ja. Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja, ja, richtig. Richtig. Kann auch sein. War das eine Meldung da hinten? Okay. Mhm. Ja, also das hier so eine Abwägungsgeschichte, und hier haben wir dann noch so als Beispiel mal von Amazon Cloud so eine Datenschutz Bestimmung hier kopiert. Springe ich mal hier drüber, wenn Sie gestatten. Daten als Basis von Geschäftsmodellen, da waren wir jetzt ja eben praktisch im Rahmen von unserer Diskussion schon angekommen. Und wenn wir uns das aus der Nutzerbrille anschauen, dann steht praktisch der Nutzer vor so einer Entscheidung, die letztendlich theoretisch in die Privacy-Calculus-Theorie einzuordnen ist. Und das ist eigentlich eine ganz schlichte Sache, diese Privacy-Calculus-Theorie, denn sie sagt im Wesentlichen, die Intention von irgendwelchen Leuten, Individuen, persönliche Informationen von sich preiszugeben, hängt letztendlich von zwei Faktoren ab. Zum einen das potenzielle Risiko für die eigene Privatsphäre. Und das ist ja eben genau das, was wir besprochen haben, was wir uns halt überlegen, nutze ich den Dienst, stelle ich diese Daten der Dropbox zur Verfügung oder stelle ich Daten auf Facebook bereit. Also einerseits das potenzielle Risiko für die eigene Privatsphäre, das mit der Preisgabe der Infos einhergeht, und auf der anderen Seite eben der potenzielle Nutzen, den ich mir mit der Aufgabe meiner persönlichen Privatsphäre eigentlich, Aufgabe persönlicher Informationen, was das stimmt, Aufgabe persönlicher Privatsphäre letztendlich ausrechne. Ne? Und das ist dann letztendlich eine Entscheidung, die ich treffe, wenn ich mich vielleicht bei Facebook anmelde oder wenn ich bei Facebook bestimmte Aktionen mache. Aber wie wir es eben besprochen hatten, letztlich bei allen Besuch aller möglichen Webseiten, wo ich letztendlich mit Informationen bezahle, haben wir letztendlich so eine Art von Abwägung, wie sie die Privacy Calculus Theorie hier beschreibt. Genau, dieser Privacy Calculus hier am Beispiel sozialer Netzwerke, wobei ich denke, Sie haben das, ist eigentlich, ja, Sie haben das schon verstanden, wenn ich hier so rumgucke, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Also potenzieller Nutzen der Nutzung solcher sozialen Netzwerke, da wird dann in der Theorie, werden hier folgende da, immer wieder genannt, Pflege sozialer Kontakte, so als Nutzeneffekt, ich denke, es ist klar. Auch Aufbau sozialer Beziehungen, auch klar. Vielleicht immer ganz nett, wenn man jemanden wieder findet, mit dem man mal Abi gemacht hat oder so. Oder vielleicht auch irgendwelche Geschäftspartner, wenn man sich dann auf Facebook verbindet. Macht man wahrscheinlich eher auf LinkedIn, aber manchmal eben auch auf Facebook. Selbstdarstellung, das ist so ein Thema, was in der Psychologie relativ intensiv untersucht wird. Ist, dass also die Menschen einfach sehr stark dazu tendieren, in sozialen Netzwerken sich selbst darzustellen. Da gibt es eine Vielzahl von Untersuchungen darüber. Auch so Untersuchungen, was einerseits Männer, andererseits Frauen auf sozialen Netzwerken machen. Und da haben sie hier statistisch hochsignifikant, dass wir Männer da sehr stark dabei sind, uns hier als die tollen Hechte darzustellen. Die Frauen sind hier eher an solchen Themen interessiert und die Männer sind da also sehr heftig dabei, sich als die großen Cracks und was weiß ich was alles darzustellen. Und wenn ich mir meine Facebook-Freunde in Anführungszeichen anschaue, auch wenn es nicht repräsentativ ist, kann ich das hier total bestätigen. Das sind immer die Männer, die Dinge posten, wie beispielsweise, das sind einige dabei, die posten nicht. Ich sitze gerade am Flughafen von Wien und warte auf das Flugzeug. Das wäre noch okay. Nein, da steht, ich sitze in der VIP-Lounge des Flughafens von Wien und warte auf den nächsten Flug. Ja, und das ist das, was hiermit gemeint ist und unterhaltungswert. Potenzielle Risiken ist Datenweitergabe durch den Anbieter, so ein Thema. Identitätsdiebstahl, was darunter gemeint, was heißt Identitätsdiebstahl? Genau. Genau, im sozialen Netzwerkkontext, jemand nimmt Anmeldedaten, also User-ID und Passwort und stellt dann die dollsten Dinge an. Fällt jemand ein Beispiel ein, wo das so ein Identitätsdiebstahl jetzt auf sozialen Netzwerken gar nicht lustig ist? Gibt es so ein paar, und mir fällt jetzt eins ein, was überhaupt nicht lustig ist, weil vielleicht noch... Ja. Jemand noch ein, genau, gut, noch ein Beispiel, so was dann innerhalb von sozialen Netzwerken aufgrund eines Identitätsdiebstahls wirklich Schlimmes passieren kann. Und unverschuldet, also was ich relativ heftig fand vor so, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, 2-3 Jahre oder irgendwie sowas in der Art, da ist einer Frau die Identität, in Anführungszeichen, gestohlen worden, also jemand hat sich in ihrem Namen bei Facebook angemeldet und da war auch irgendwie ein Hochwasser, ich glaube es war in Sachsen, in Dresden oder was. glaube ich, und hat so sinngemäß reingepostet, ja, die Leute, die da wohnen, die Ossis sind ja selbst schuld. Also das ist so schlimm für sie geworden, dass sie ihren Wohnort wechseln müssen. Jemand hat halt die Identität geklaut und dann sowas gepostet. Ne? Oder stellen Sie sich vor, Sie arbeiten dann irgendwie mal demnächst in einem Unternehmen, ja, und jemand stiehlt Ihre Identität und sagt, postet in Ihrem Namen, was Sie für einen blöden Arbeitgeber haben. Dann sind Sie sozusagen erstmal in der blöden Lage, erstmal zu beweisen, dass Sie das gar nicht waren. Ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich noch viel gefährlicher zum Teil. Also ich bin überhaupt kein Feind sozialer Netzwerke, nicht, dass Sie mich da falsch verstehen. Ich bilde mir ein, dass ich ja irgendwie so beide irgendwo in der Mitte stehe und beide Seiten ganz gut verstehe. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ich in meinem privaten Kreis zwei Personen kenne, die ein zwei wohlgemerkten Facebook-Profil haben und das selbst nicht angelegt haben. Ne? Also da ist man also sozusagen auch nicht sicher, dass das Meiden sozialer Netzwerke hilft damit auch praktisch nicht. Ja, wenn ich von Ihnen jetzt beispielsweise das Foto rauswische, ich kenne Ihren Namen und dann einen Account anlege. Ne? Also das, ja. Ja, bestimmt. Ja, genau. Also sozusagen ist es manchmal schon schlimm genug, das ist ein guter Punkt, und wenn der Einfluss auf die digitale Identität geht und noch nicht mal ins, in Anführungszeichen, reale Leben absteuert, ja, das ist auch ein guter Punkt. Ja. Ja, guter Punkt. Mhm. Ja, was hatten wir hier noch? Rufschädigung ist, glaube ich, klar. Genau, mögliche Auswirkungen sind, glaube ich, auch klar. Nicht-Teilnahme am sozialen Netzwerk. Wir hatten auch gesagt, dass es vielleicht auch nur bedingt schützt. Angabe falscher Nutzerinformationen, da darf ich mal fragen, wer von Ihnen ist mit seinem richtigen Namen, oder nehmen wir es andersrum, machen wir es einfach, wer ist irgendwie bei Facebook angemeldet, aber nicht unter seinem richtigen Namen? Das ist eine ganze Menge. Ja, das ist eine ganze, das ist mittlerweile, ich habe irgendwann mal eine Zahl gelesen, dass es ein richtig großer Prozentsatz ist, die sich nicht unter ihrem richtigen Namen dort anmelden, und natürlich Umgang der veröffentlichten Informationen. Genau, Konsequenzen der Kostenstruktur von digitalen Gütern für neue Geschäftsmodelle. Jetzt gehen wir mal rüber, abschließend für heute, zu dem Thema, was sind eigentlich Informationen wert? Denn wir sagen ja immer, das liest man ja auch in allen Zeitungen, also nach dem Motto, ich bezahle dann sozusagen, oder wir alle bezahlen, wenn wir Facebook nutzen, letztendlich mit unseren persönlichen Daten. Und die Frage ist, wie das denn eigentlich dann bewertet wird, was diese Daten wert sind. Und die ursprüngliche Annahme war, dass so ein Nutzer auf Facebook, glaube ich, 100 US-Dollar wert ist. Das war einfach mal die Zahl. Die ist aber sozusagen rückwärts gerechnet worden, weil irgendwie die Leute mal, Analysten gesagt haben, Facebook wird an der Börse 100 Milliarden wert sein. Und dann gab es zu dem Zeitpunkt 1 Milliarde Nutzer. Das hatte ich, glaube ich, letzte Woche hatten wir das schon besprochen. Und dann wurde einfach die eine Zahl durch die andere dividiert und dann kam schwupp raus, gut, es müssen genau 100 Dollar pro Nutzer sein. Dass das natürlich ja, sagen wir mal, sehr weit hergeholt ist, ist auch klar. Wenn man sich nämlich allein dann den Aktienkursverlauf von Facebook anschaut, wie wir es das letzte Mal uns ja angeschaut haben, das ging ja erst heftig nach unten und dann ging es wiederum heftig nach oben. Das würde ja auch heißen, dass unsere Nutzerdaten auf einmal erst kräftig nach unten gegangen sind vom Wert und dann wieder kräftig nach oben gegangen sind. Das kann ja auch nicht so richtig sein. Bevor wir uns das jetzt mal anschauen, wo meine 8,12 Euro hier jetzt herkommen, wie verdient Facebook eigentlich Geld? Machen wir es jetzt ruhig mal am Facebook-Beispiel. Wie verdient Facebook eigentlich Geld? Jo. Genau, mit Werbung. Und wie das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass sie mit Werbung Geld verdienen und dass sie nicht damit Geld verdienen, dass sie unsere Daten verkaufen. Das ist schon mal ein Unterschied. Also ich lese in der Zeitung oft, Facebook verdient mit, damit, dass sie unsere Daten verkaufen. Das tun sie nicht. Noch ein bisschen weiter. Komisch, gell? könnte damit zu tun haben. Ja. Genau, also personalisierte Werbung hatten wir, die vielleicht bei Frauen oft in Schuhwerbung enden kann. Ja? Das war jetzt schon ein bisschen detaillierter. Jetzt versuchen wir es vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter. Ich weiß nicht, wer zuerst von Ihnen war. Wie Sie möchten. Ja? Genau. Genau. Ja. Genau. Genau. Genau, super, super. Jetzt haben wir es eigentlich schon mehr oder weniger, ne, so nach dem Motto, ich gebe das auch nochmal wieder. Also es funktioniert so, dass ein Werbetreibender seine Zielgruppe sozusagen einkreist und jetzt beispielsweise sagt, ich suche jetzt alle weiblichen zwischen 20 und 30 Jahre alt, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwelche Frauenschuhe anbieten möchte. Ne? Oder ich suche jemand, keine Ahnung, zwischen 30 und 50, männlich, Hochschulabschluss, Hobby Golf, um dem dann irgendwelche Golfbälle oder irgendwie sonst was. Ne? Also das ist genau sozusagen, wie die Werbetreibenden dann auf Facebook sozusagen zugehen und sagen, ich möchte Werbung dafür schalten. Ja. Mhm. Ja, genau so ist es. Und das sind richtige Auktionen, die dort stattfinden. Also sowohl bei der Facebook-Werbung als auch bei den Suchbegriffen von Google sind das Auktionen. Kann man sich vielleicht jetzt bei dem Google-Beispiel noch ein bisschen besser vorstellen. Nehmen wir mal so einen Begriff wie Kreditkarte. Und jetzt hätten wir Anbieter wie Mastercard, wie Visa beispielsweise oder American Express. Und die gehen dann regelrecht in eine, ja, in so einen Wettbewerb rein, also in eine Auktion rein. Und derjenige, der nun am meisten bietet für diesen oberen, für diesen obersten Platz, bekommt diesen dann auch. Und dann wird dann sozusagen geboten die Zahlungsbereitschaft pro Klick. Das ist dann, wie es funktioniert. Und genauso bei Facebook letztendlich auch. Und so zur Info, bei Facebook ist so, was würden Sie schätzen, was da so ein Klick kostet? Also ich bin jetzt, sagen wir mal, die Firma fällt mir gerade ein, Adidas meinetwegen, ja, und ich schalte jetzt eine Zielgruppe an, keine Ahnung, alle zwischen 30 und 60 mit dem Hochschulabschluss, weil ich denen irgendwas, was auch immer, verkaufen möchte. Was würden Sie so schätzen, was da so ein Klick kostet? Also klar, Adidas zahlt dann per Klick an Facebook. Das wäre so ein Bauchgefühl. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Bisschen hoch. Ja. Alles bei Facebook haben da so mal so ein bisschen mit rumgespielt, so zwischen 40, 70 Cent pro Klick. Was würden Sie schätzen bei so Google-Suche, so Kreditkarte oder Krankenversicherung bei solchen Begriffen, wo wir dann hinkommen? Ja, das geht, es werden so 7 Euro, habe auch schon mal 15 gehört pro Klick. Ne? Das wird dann, das kann dann, das ist dann richtig teuer. Und dann wissen wir auch, warum Google einen Milliardengewinn macht. Ne? Das ist natürlich ein absolut geniales Geschäftsmodell, ja? die Weise Geld zu verdienen. Das kommt von einer Seite, die nennt sich privacyfix.com. Das können Sie mal spaßeshalber machen. Da können Sie, sagen Sie einfach, wer Sie sind auf Facebook, und die schauen sich dann das an, was Sie auf Facebook gemacht haben. Also das ist jetzt so ein halbes Jahr alt oder irgendwie sowas. Ich habe in dem Monat irgendwie 14 Mal Gefällt mir gedrückt, das wusste ich auch nicht. Ja. Ich habe nichts beigetragen, ich habe keine Fotos hochgeladen. Ich habe 145 Freunde, was schlecht ist, ja, weil es viel zu wenig ist. Also die Mitarbeiter von mir, die das auch mal gemacht haben, so spaßeshalber, die haben alle viel mehr Freunde und die waren alle viel mehr wert als ich. Ja. Männlich ist auch schlecht, ja. Also weiblich war ist immer teurer. Ja. Und dass ich aus der EU komme, ist, sagen wir mal, so mittelgut. Ja. So im Schnitt 50% von des Wertes von US-amerikanischen Nutzern, aber deutlich mehr Wert als asiatische Benutzer und noch deutlich mehr Wert als Benutzer aus anderen Regionen. Und der Algorithmus an sich ist hidden, ja? Also es ist leider, erfährt man nicht genau, wie sie das Ding ausrechnen, aber sie schauen sich eben an, insbesondere eben solche demografischen Faktoren wie alt, männlich, weiblich, Anzahl von Freunden, um damit dann wieder sozusagen zu prognostizieren, wie relevant und interessant ist der oder die denn nun für Werbetreibende. Und das finde ich schon ganz interessant, dass gerade das Thema Männer, dass Männer da ein relativ schlechtes Standing hier haben. Und privacyfix.com, das ist eine Webseite von einem Security-Anbieter, der damit auch so ein bisschen, sagen wir mal, auf sich aufmerksam machen möchte. Ja, noch eine Frage. Mhm. Ja. Ich hatte denen einfach angegeben, hier ist, das ist mein Facebook-Profil. Ja. Fand ich auch gut. Ja. Bitte nochmal. Können wir ja, das ist das jetzt ein halbes Jahr her, ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern. Es ging auf jeden Fall ruckzuck. Ich hätte das gar nicht gewusst, wie ich eine Facebook-API freigebe, um ehrlich zu sein. Insofern war es wahrscheinlich, wenn ich es hingekriegt habe, muss es eine ganz einfache Sache gewesen sein. Ja. Wer Lust hat, kann es ja mal ausprobieren und dann können wir uns das nächste Mal uns noch drüber unterhalten. Aber die haben genau automatisch dann solche Infos rausgezogen. Das war auch genau der Punkt, den ich interessant fand. Ne. Und leider, wie gesagt, der Algorithmus, wie sie auf die 8,12 Euro kommen, ist nicht offengelegt. Hätte mich auch interessiert. Gut, alles klar. Vielen Dank. Dankeschön und ja, wir sehen uns nächsten Dienstag. Ne.